Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und nachdem wir jetzt ja uns mit dem Beachhandball der Frauen beschäftigt haben, mit Alexander Novakovic diese Woche, wollen wir natürlich auch den Blick werfen auf den Beachhandball der Männer, die natürlich auch bei der Europameisterschaft in diesem Jahr teilnehmen werden. Und dazu begrüße ich dann auch in diesem Fall den jeweils zuständigen Bundestrainer. Herzlich willkommen, Martin Frank. Hallo, Martin.
Guten Morgen zusammen, hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein, vielen Dank für die Anfrage und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch.
Darauf freuen wir uns natürlich auch, also mit Alexander war es schon sehr, 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 sehr lang und auch sehr, sehr ausführlich und da bin ich mit Sicherheit auch sehr gespannt, wie das mit dir werden wird. Lass uns mal mit dir anfangen, Martin, wie bist du zum Beachhandball gekommen und was macht für dich die Faszination Beachhandball eigentlich aus?
Wie ich zum Beachhandball gekommen bin, ist schon lange her, muss ich da ein bisschen zurückgehen. Tatsächlich komme ich aus dem hohen Norden, aus Bremen und da haben wir mit Cuxhaven sehr, sehr traditionsreichen Beachhandballstandort in unmittelbarer Nähe sozusagen. Das heißt, ich bin eigentlich schon von kleinster Jugend an, ich glaube schon als 8-, 9-Jähriger, eben regelmäßig im Sommer auf Beachhandballturnieren in Cuxhaven gewesen. Habe da ja recht früh eine große Leidenschaft für gehabt. Hatte da auch das Glück, eben eine recht gute Mannschaft zu haben, in der ich spielen konnte. Und war dann eigentlich, jeden Sommer, es wurde eigentlich so im Laufe der Jugend immer mehr, sodass ich jeden Sommer dann irgendwie 3, 4, 5 Turniere sicherlich gespielt habe. Und das ist dann eben auch so ein bisschen dabei geblieben. Als wir dann in den Herrenbereich gekommen sind, haben sich natürlich unsere Wege ein bisschen verteilt. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann irgendwann mit so der alten Jugendmannschaft und dem Freundeskreis auch eine Herren-Beachhandballmannschaft gegründet und haben dann 2014 erstmals an der deutschen Meisterschaft in Wildeshausen teilgenommen und sind dort auf Anhieb deutscher Meister geworden, was sicherlich auch eine kleine Überraschung war. Aber wir waren eben auch alle schon sehr erfahrene Beachhandballer aus dem Jugendbereich. Und dann sind wir natürlich dabei geblieben, haben eben damals die Nordlichter sozusagen gegründet und bin seitdem auch aktiver Spieler bei den Nordlichtern gewesen und natürlich dann immer mehr auch in diesen Leistungsbereich im Beachhandball reingerutscht. Und bin ich aber eben auch seit vielen Jahren eben nebenbei Trainer und habe es dann eben geschafft, mit unserer Nordlichter Jugendmannschaft 2018 deutscher Meister zu werden im Jugendbereich, im B-Jugendalter. Und da zu diesem Zeitpunkt dann eben Konrad Banser vom Jugendnationaltrainer zum Männernationaltrainer aufgerückt ist, war diese Position des Jugendnationaltrainers vakant. Und dann kam eben der Kontakt zu Konrad auf, ob es vielleicht nicht interessant wäre, da eben beim DRB in die Jugendnationalmannschaft einzusteigen. Und so bin ich dann so ein bisschen in den DRB gerutscht und jetzt im Laufe der Jahre eben auch zum Männernationaltrainer aufgestiegen.
Genau, man merkt, Beachhandball gehört schon quasi zu deinem Leben mit dazu. Was bei dir die Beachhandballturniere waren bei mir damals in der Jugend die Rasenhandballturniere. Auch da war Prell nicht möglich, aber da tat es dann schon ein bisschen eben mehr weh, als wenn man sich da in den Sand geschmissen hat. Definitiv. Du hast schon ein bisschen noch angesprochen, auch das Thema Beachhandball. Wenn du es jetzt jemandem erzählen müsstest, der bisher nur einen Hallenhandball hat, was ist für dich eigentlich noch so das Besondere jetzt im Beachhandball? Ist es diese spektakulären Aktionen, die es mit dazu gibt, die es ja so sehenswert machen? Oder wie würdest du jemanden davon überzeugen, jetzt unbedingt mit dem Beachhandball anzufangen beziehungsweise erst zu schauen?
Also es ist, glaube ich, zum einen eine sehr attraktive Sportart, weil sie eben auch sehr schnell ist. Es gibt viele Aktionen, es gibt viele spektakuläre Aktionen, eben durch dieses grundsätzliche Ziel eigentlich in jedem Angriff 2 Punkte zu erzielen, durch ein spektakuläres Tor oder ein Tor eines Spezialisten. Gleichzeitig macht aber eben, glaube ich, auch ganz viel dieses Beach-Gefühl aus, dass man eben am Strand häufig dann in der Sonne bei gutem Wetter, bei ein bisschen Musik eben noch seine Sportart ausüben kann, aber eben auch gleichzeitig wirklich versucht, auf diesem hohen Niveau auch Leistungssport zu betreiben. Und ich glaube, dieses Gefühl, es ist gar nicht einfach zu beschreiben, aber das macht ganz viel aus. Dadurch wächst auch ein sehr, sehr hoher Zusammenhalt innerhalb der Beach-Szene, würde ich sagen. Und man spricht immer so ein bisschen davon, dass man eben eine große Beach-Familie ist. Natürlich ist der Beachhandball eben auch vielleicht noch nicht so groß wie der Hallenhandball. Dadurch kennt man gefühlt auch jeden in der Szene Und dadurch, dass man sich auch eben regelmäßig auf den Turnieren sieht, anders als im Hallenhandball, wo du dich vielleicht 2-3 Mal in der Saison siehst, weil man eben nur das Hin- und das Rückspiel meinetwegen gegeneinander hat, sieht man sich eben auch häufiger. Und es ist einfach ein anderer Zusammenhalt, eine andere Kommunikation untereinander, auch wenn man vielleicht auf dem Feld dann der Gegner ist, hat man natürlich dadurch, dass wir eben in der Regel auf Turnieren spielen und dann eben so ein ganzes Wochenende miteinander verbringen, eben auch nochmal einen anderen Draht zueinander, als das vielleicht in der Halle der Fall ist.
Ja, definitiv. Ich meine, ich habe es auch schon erlebt, einmal German Beach Open gehabt in Lemgo. Also von daher, da kann ich auch ein bisschen sagen, dass es natürlich ein großer Zusammenhalt ist. Natürlich gut, ne, dass man auch nur so eng da zusammen ist, auf jeden Fall. Aber auch wenn man natürlich sportlich Konkurrenten ist, ist das Ziel, allen diesen Sport zu fördern. Wenn wir jetzt ein bisschen drauf schauen, du bist ja seit 2021 Bundestrainer der Herren. Wie würdest du so die Entwicklung beschreiben? Weil ich meine, der Beachhandball hat ja jetzt, nachdem es ja dann so ein bisschen dann auch um die Jahrzehntwende wechselt wurde, also 2008 bis 2011, 12, da war es jetzt nicht so ein großes Thema im DHB. Wie würdest du denn jetzt aktuell so euren Leistungsstand beziffern?
Unseren Leistungsstand würde ich eigentlich so beziffern, dass ich sage, wir sind im männlichen Bereich auf dem Weg Richtung europäische Spitze. Aber das ist auch noch ein guter Weg. Ich bin gespannt, was wir jetzt in anderthalb Wochen bei der Europameisterschaft liefern werden. Dann wollen wir sozusagen dann auch wieder den nächsten Schritt machen und uns weiter in diese Richtung entwickeln. Aber wenn man einfach anschaut, was in den letzten, ja, ich sag's jetzt mal, 6, 7 Jahren im Beachhandball passiert ist. Eben, du hast es angesprochen, seitdem der DRB eben den Beachhandball auch wieder fördert, ist das wirklich eine wahnsinnige Entwicklung. Und wenn ich noch an die ersten deutschen Meisterschaften seit 2014 wieder denke, ist das ein himmelweiter Vergleich oder ein himmelweiter Unterschied im Vergleich zu den deutschen Meisterschaften, die wir jetzt letztes Jahr in Cuxhaven hatten, wo das wirklich eine tolle Atmosphäre war. Du hattest eine tolle Organisation und wir hatten bei einem Finale eben 2000 Zuschauer in einem vollen Stadion am Meer, was schon wirklich eine richtig, richtig gute Sache war und glaube ich auch nochmal gezeigt hat, wie eigentlich die Schritte im Moment im Beachhandball vorangehen.
Wir haben mit Alexander Wakowitsch viel über das Thema gesprochen, auch wie sich der Beachhandball so ein bisschen entwickelt hat, worauf er achtet. Und natürlich, wenn wir jetzt auch ein bisschen drauf schauen, bei den Frauen haben wir teils Spielerinnen, die in der ersten, zweiten Bundesliga spielen, was wir ja bei den Herren zumindest aus der ersten Bundesliga nicht haben, was natürlich auch verständlich ist, weil die eine enorm hohe Belastung haben. Aber worauf achtest du, wenn du Spieler jetzt nominierst, beziehungsweise Spieler vom Beachhandball begeisterst? Ist es wichtig, dass die in der Jugend schon Beachhandball gespielt haben oder sind da auch, sage ich jetzt mal so, wenn die Leute sagen in der zweiten Liga, ich habe Bock auf Beachhandball, sagst du, ey, komm gerne mit dazu, können wir es mal ausprobieren?
Ich glaube, es gehört immer ein Mix dazu. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir sind eine Profisportart. Und wir haben alles ausschließlich Beachhandball-Profis, die vom kleinsten Kindesalter nur Beachhandball gespielt haben und das dann irgendwie auf absolutem Weltniveau machen, sondern wir haben mittlerweile auch durch die Jugendnationalmannschaften, die wir in den letzten knapp 10 Jahren jetzt hatten, eben auch wirklich viele Talente, die mittlerweile schon unsere Jugendnationalmannschaften durchlaufen haben, auch leistungsorientiert dritte, zweite Liga in der Halle spielen. Und da eben auch ein sehr, sehr hohes Indoor-Niveau mitbringen. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch unsere, ich sag mal, Beachhandball-Experten, die das schon seit, 10 Jahren machen, vielleicht in der Halle nicht die absoluten Leistungsträger sind in der Zweit- oder Drittligamannschaft, aber einfach durch ihre Beachhandball-Erfahrung und Expertise so gut sind, dass sie sich eben auch diese Nominierung dann für die Nationalmannschaft verdient haben. Und als drittes Standbein ist es aber eben natürlich auch unser Ziel, ähnlich wie das bei den Frauen ist, weiter Qualität aus den Profiligen, erste, zweite Liga in unseren Kader zu integrieren. Denn es gibt dort auch genügend Beachhandballspieler, die auch bei uns, ich sag mal, im erweiterten Kader sind, die aber natürlich beispielsweise dieses Jahr aufgrund der frühen Europameisterschaft eben keine Chance haben, an dieser Europameisterschaft teilzunehmen, weil eben die Erst- und Zweitliga-Saisons noch laufen, was dann natürlich eben für uns sehr, sehr unglücklich ist, dass dieses Jahr die Europameisterschaft aus gewissen Gründen, aber dass sie eben so früh stattfinden muss. Nichtsdestotrotz haben wir dort einige Spieler, ich nenne ihn jetzt mal Finn Hangstein, der mit unserer U18 2018 Europameister geworden ist, jetzt zum zweiten Mal hintereinander vermutlich Torschützenkönig der zweiten Liga wird, zum Lübeck gewechselt und uns natürlich auch auf Anhieb sehr weiterhelfen kann, weil er eben erfahrener Beachhandballer ist, ein absoluter Topspieler in der Halle ist. Und solche Leute wollen wir eben natürlich auch weiter an uns binden. Aber dafür müssen wir eben auch viel tun, dass das möglich ist. Und da geht es natürlich dann auch viel, viel um Terminplanung. Was ist möglich in Kooperation mit dem Hallenverein?
Ja, da würde mich natürlich auch generell interessieren, wie so der Austausch ist. Also wir haben es ja auch bei den Frauen mitgekriegt, dass es jetzt nach und mehr auch immer mehr Verständnis gibt bei den Hallenvereinen, dass es halt auch Beachhandball gibt, dass man den Sport fordern will. Wie ist denn das bei der Männernseite? Hast du auch so das Gefühl, dass auch mehr und mehr Vereine dieses Potenzial mit dem Beachhandball erkennen und dann sagen, okay, dann stellen wir halt Spieler dann auch ab eher?
Ja, doch, das denke ich schon. Ich glaube, und das ist sicherlich auch so ein bisschen der Historie geschuldet, dass eben einige Jahre der Beachhandball von der DRB-Seite nicht leistungsorientiert gefördert wurde. Und in diesen Jahren ist natürlich auch, muss man so ein bisschen sagen, der Beachhandball eben vom Leistungssportweg abgekommen. Das heißt, es waren viel auch, ich nenne es jetzt mal Saufturniere, wo einfach nur Spaß gehabt wurde, aber kein großer Wert auf das Sportliche gelegt wurde. Und dieses Vorurteil steckt sicherlich auch noch in dem einen oder anderen drin. Und ich glaube, wir versuchen das jetzt seit vielen Jahren eben, dieses Vorurteil so ein bisschen aufzubrechen und schaffen das eben auch Stück für Stück zu zeigen, okay, Beachhandball ist kein Saufsport, sondern es ist im DAB, was wir hier veranstalten, eben auch Leistungssport. Und da versuchen wir natürlich eben immer auch ganz viel die Vorteile zu nennen. Was bringt eigentlich der Beachhandball auch dem Hallenhandball? Ich glaube, da kann man ganz viele Punkte nennen. Wenn ich übers Antizipationsverhalten in der Abwehr spreche, wir verteidigen immer in Unterzahl, wir verteidigen im Sand unter schwierigem Untergrund. Das heißt, die Beinarbeit ist nochmal schwieriger. Trotzdem müssen wir in Unterzahl verteidigen und antizipieren können, das Spiel lesen können. Da gibt es so viele Sachen, die sich eigentlich 1:1 mit der Halle überschneiden, wo du in gewissen Sachen noch eine extremere Ausbildung genießen kannst, als das vielleicht in der Halle der Fall ist. Insofern versuchen wir dann natürlich immer die Vorteile aufzuzeigen, versuchen natürlich auch so ein bisschen unsere Professionalität mit auf den Weg zu geben, dass dieses Vorurteil eben bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen abgelegt werden kann. Und da finde ich, sind wir auf einem guten Weg und haben die letzten Jahre auch eine gute Entwicklung genommen, dass die Kommunikation mit den Vereinen dort immer besser geworden ist.
Das ist noch auf jeden Fall sehr, sehr schön auf jeden Fall zu hören für den Sport. Denn noch, wie gesagt, das ist natürlich auch einfacher für gewisse Länder einfach zu spielen, wenn du nur auf dem Strand spielen musst, als wenn du dir dann eine Halle aufbauen musst. Die musst du betreiben mit allem Möglichen, was dazugehört, ne? Mit Kosten, die einfach dazukommen, Strom, Kühlung in gewissen Ländern natürlich auch. Also von daher ist natürlich die Beach-Variante dann vielleicht auch mehr, um diesen Handballsport natürlich noch ein bisschen weiter in den Vordergrund zu stellen. Wenn wir uns dann natürlich auch ein bisschen auch dann ganz generell mit der Mannschaft beschäftigen. Du hast gesagt, man muss ein bisschen umplanen mit diesem Jahr. Inwieweit habt ihr dann auch schon bei den Lehrgängen in der Vorbereitung auf diese EM schon euch Gedanken gemacht, okay, was kann man vielleicht für Spieler neu dazu holen, die man dann einfach mal so 2-3 Mal sich im Lehrgang anschauen kann, die dann vielleicht wirklich das Potenzial haben, dann bei der EM einzukommen, weil halt einfach gewisse Spieler einfach nicht spielen können?
Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir relativ vollzählig auflaufen können. Wir haben nicht ganz so viele, zumindest sportlich bedingte Absagen. Natürlich hat man immer mal den einen oder anderen Verletzten, aber ich glaube, wir sind da auch froh, dass wir mittlerweile einen sehr breiten Kader haben. Da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Ich sage mal so ungefähr um die 30 Leute haben wir auch in dem engeren Kader der Nationalmannschaft, die wir wirklich regelmäßig im Blick haben und sagen, okay, das ist für uns definitiv auch ein Anwärter auf einen Platz, Kaderplatz für eine Europameisterschaft. Und wenn wir am Ende eben 10 Leute pro Spiel einsetzen können, 12 können wir mitnehmen, jetzt nach Nazaré, bedeutet das, wir haben eigentlich genügend Spieler, wenn wir aus 30 Spielern dort auswählen können. Insofern mussten wir da jetzt nicht irgendwie verzweifelt suchen, okay, wer fällt alles aus und wen können wir noch dazu nehmen, sondern wir haben schon eine sehr gute Breite im Kader. Das finde ich ist auch eine sehr positive Entwicklung. Die Breite ist da sicherlich in den letzten Jahren auch nochmal deutlich gestiegen, sodass wir da einfach auch mehr Konkurrenzkampf haben auf den einzelnen Positionen. Und von daher sind wir da erstmal recht zufrieden, auch wenn wir natürlich mit diesem frühen EM-Termin einfach nicht ganz glücklich sind. Wir haben es zum Beispiel, dass wir jetzt uns am Donnerstag zum Vorbereitungslehrgang treffen, sind dann bis Sonntag in Ismaning, fliegen dann am Sonntagabend von München aus. Allerdings haben manche noch am Samstag Relegationsspiele um den Aufstieg, was sie dann eben auch spielen sollen. Und das heißt, manche werden jetzt den letzten Vorbereitungslehrgang auch aufgrund von Hallenverpflichtung verpassen, was natürlich alles andere als optimal ist. Aber ich glaube, wir hatten jetzt mit den Männern insgesamt eine sehr gute Vorbereitung. Wir waren vor 2 Wochen in Dänemark, haben dort viel gegen den Europameister gespielt, viel Praxis gesammelt dort. Und von daher bin ich insgesamt mit unserer Vorbereitung jetzt schon eigentlich zufrieden. Und jetzt wollen wir hoffen, dass wir das in den letzten Tagen der Vorbereitung nochmal alles verfeinern können und dann gut gewappnet in die EM gehen.
Ja, darüber wollen wir nachher noch sprechen. Machen jetzt mal eine kurze Pause. Haben wir noch ein paar weitere Themen, mit denen wir mit ihm drüber sprechen wollen, mit Martin Franke. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch ein bisschen weiter mit dem Bundestrainer der Männer im Beachhandball sprechen, mit Martin Franke. Martin, wenn wir uns ein bisschen anschauen, wir haben auch mit Alexander Novakovic gesprochen, so ein bisschen Trends im Beachhandball der Frauen, im Beachhandball auch der Männer, würde uns natürlich auch interessieren, wie weit du da vielleicht Entwicklungen siehst. Also wir haben es jetzt gehört, dass manchmal bei den Frauen mehr der Trend geht, dass mehr auch größere Spielerinnen eingesetzt werden. Wie nimmst du die Beachhandball-Szene sah und was sind so Entwicklungen, auf die man vielleicht ein bisschen achten sollte jetzt bei der kommenden EM?
Ich finde, dass der Trend tatsächlich immer mehr dahin geht, den Spezialisten, der eigentlich wirklich viele Jahre fast immer auf der Mitte eingesetzt wurde, da er natürlich den einfachen Wurf auch sozusagen nehmen konnte, um 2 Punkte zu erzielen, dass der Spezialist mittlerweile immer mehr auf der Seite eingesetzt wird. Das heißt, wir haben einen Spezialisten, der die Abwehr ein bisschen weiter auseinanderzieht. Das bedeutet, es ergeben sich ein bisschen mehr Räume in der Mitte, im zentralen Angriffsraum. Und diese Entwicklung sieht man eigentlich immer mehr. Der Großteil der Mannschaften spielt fast ausschließlich mit dem Spezialisten auf der Mitte, auf der Seite, Entschuldigung. Und das ist eigentlich nur noch eine alternative Form in den meisten Fällen, dass der Spezialist auf der Mitte eingesetzt wird. Das ist eigentlich, finde ich, die drastischste Entwicklung, die man jetzt so die letzten Jahre gesehen hat. Aber was sicherlich auch dazu kommt, was du eben schon angesprochen hast, wir haben auch bei den Männern immer mehr Körperlänge, vor allen Dingen in den Abwehrpositionen, die einfach natürlich noch mehr Reichweite haben, um dann Passwege zuzustellen, noch mehr Reichweite haben, um einen Block zu stellen, der dann die lange Ecke wegnimmt. All das macht es im Angriff natürlich auch nicht leichter. Auf der anderen Seite sehen wir dazu, eben sicherlich auch aufgrund dieser steigenden Körperlänge in der Abwehr, sehen wir immer mehr offensive Abwehrformationen bei den Männern. Es wird einfach, glaube ich, versucht, ein bisschen mehr die Bedeutung des Torhüterspiels, die ja im Hallenhandball schon sehr hoch ist. Das sehen wir immer wieder, wenn Niklas Landin einen Sahnetag hat, dann gibt es da kaum eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Im Beachhandball ist die Bedeutung des Torwartspiels sicherlich nochmal höher, weil wir natürlich eben in Unterzahl verteidigen und fast jeder Angriff auch mit einem Torwurf abgeschlossen wird. Das bedeutet einfach, die Bedeutung des Torhüterspiels ist extrem hoch und durch offensives Abwehrspiel wird einfach versucht, noch mehr technische Fehler zu provozieren beim Gegner, dass einfach diese 2, 3 Ballgewinne, wo nicht mit dem Torwurf abgeschlossen wird, dass da einfach versucht wird, so ein bisschen die Bedeutung des Torhüterspiels ein bisschen zu reduzieren, dass nicht alles, übertrieben gesagt, dass nicht alles von einem guten oder schlechten Tag des Torhüters abhängig ist.
In der Nähe natürlich, ich meine, mich würde es natürlich auch interessieren, wie weit du natürlich darauf achtest und auch als Spieler ein bisschen mehr zu gehen, dass du mehr im Training dieses Antizipationsfähige machst, dass du versuchst, mit offensiver Deckung zu spielen. Inwieweit erlaubt das auch dein Kader, dass du dann auch da ja dir Gedanken machst, inwieweit du dann vielleicht auch deinen Gegner wirklich vor große Herausforderungen halt defensiv stellen kannst, weil das ist ja wirklich die große Herausforderung, mit einem Mann weniger zu verteidigen.
Definitiv. Bei uns geht die Entwicklung auch gerade so ein bisschen dahin, dass immer mehr Angriffsspieler auch in der Abwehr zum Einsatz kommen, dass es also eben dementsprechend nicht nur, Abwehrspezialisten sind, sondern dass diese Jungs ursprünglich aus dem Angriff kommen und dementsprechend natürlich dadurch auch nochmal ein anderes Verständnis für das Angriffsspiel mitbringen, vielleicht dadurch noch mehr lesen können, okay, was möchte der Angriff eigentlich gerade machen und dementsprechend dann die richtige Abwehraktion dagegen zu finden. Das ist so ein bisschen das bei uns, was wir eigentlich versuchen, dass wir der Abwehr auf den Weg mitgeben, okay, was ist gerade das Ziel des Angriffs, was wollen wir dagegen als Abwehr spielen, dass wir da natürlich gezielt drauf eingehen und einfach eine hohe Spielfähigkeit auch in der Abwehr und eine hohe Fähigkeit, das Spiel zu lesen, einfach mit auf den Weg geben.
Wenn wir jetzt drauf schauen, auf eure Vorrundengruppe, ihr trefft auf den amtierenden Europameister mit Dänemark, ansonsten noch die Türkei und Rumänien in der Gruppe. Was hast du dir vorgenommen für die Europameisterschaft? Ich meine, letztes Jahr Platz 12, man ist ein bisschen, nachdem man im Jahr, ich glaube, 2 Jahre zuvor, glaube ich, Sechster geworden ist, ein bisschen abgerutscht. Was hast du dir für deine Mannschaft vorgenommen und was ist so das Ziel, was ihr erreichen wollt in Portugal?
Also wir wollen auf jeden Fall das Viertelfinale erstmal erreichen. Dazu müssen wir eine erfolgreiche Vorrunde spielen. Wir haben, wie du es gesagt hast, mit Dänemark den Europameister bei uns in der Gruppe. Da sind wir sicherlich Außenseiter. Das bedeutet für uns vor allen Dingen die ersten beiden Spiele gegen Rumänien und die Schweiz werden von hoher Bedeutung sein. Dass wir diese Spiele gewinnen wollen, um uns dadurch für die Hauptrunde und das Viertelfinale zu qualifizieren. Von daher geht unser Fokus vor allem darauf, dass wir einfach von Spiel zu Spiel gucken. Wir wollen nicht im Vorhinein sagen, okay, das und das müssen wir gewinnen, da kann man vielleicht mal verlieren oder sonst was, sondern wir wollen uns einfach von Spiel zu Spiel auf den nächsten Gegner vorbereiten. Mit Rumänien haben wir einen Gegner, den wir aus dem letzten Jahr schon kennen. In Prag haben wir gegen Rumänien gespielt und dort auch 2-0 gewonnen. Von daher hoffe ich, dass wir das auch wiederholen können. Die Schweiz haben wir letztes Jahr in Prag nicht als Gegner gehabt, aber zumindest auch immer wieder gesehen. Das bedeutet, wir wissen, was auf uns zukommt und wollen einfach, wie gesagt, von Spiel zu Spiel schauen, uns auf uns konzentrieren. Ich glaube, wir haben eine sehr hohe Qualität mittlerweile, die wir mitbringen und können jeden Gegner auf der Welt ärgern oder vielleicht auch schlagen. Und von daher sind wir da, glaube ich, selbstbewusst genug, um zu sagen, okay, wir wollen einfach guten Handball spielen, das machen, was wir können. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, die Basics mitbringen, dann sind wir auch in der Lage, diese Spiele dann zu gewinnen, die wir gewinnen wollen.
Ja, jetzt nur eine kurze Nachfrage, weil ursprünglich hatte ich gesehen gehabt, dass es ja die Türkei erst war, jetzt aber die Schweiz. Gab es da irgendwie einen Wechsel, dass die Türken abgesagt haben oder wie das vielleicht nochmal erklärst?
Genau, unmittelbar nach dem schweren Erdbeben in der Türkei hat der türkische Handballverband auch für die Beachhandball-Europameisterschaft sowohl okay. Das Männer- als auch das Frauenteam zurückgezogen. Gab dort auch einen tragischen Unfall, dass der langjährige Kapitän und Top-Torschütze der Männer mit seinem Sohn auch in diesem Erdbeben leider verstorben ist. Und das ist da einfach der Grund gewesen, warum die Türkei dann eben zurückziehen musste. Bei den Frauen ist Nordmazedonien eben nachgerückt und bei den Männern die Schweiz, die dann eben jetzt bei uns in der Gruppe mit
sind. Ja, das ist verständlich. Das sind ja ganz, ganz viele Sportler, die da zurückgezogen haben, wo es natürlich auch einfach jetzt aktuell nicht um Sport geht, sondern einfach das Aufbauarbeit, dass man einfach das machen, das sind einfach Sachen, die da einfach über den Sport hin drüber stehen. Wenn wir uns aufs Sportliche natürlich anschauen, du hast gesagt, dieser Sommer ist mit viel zu tun. Das sind die European Games, wo man auch mit dabei ist. Wie sieht denn das bei euch aus? Weil ich weiß, bei den Frauen, die haben ja auch aufgrund ihrer Erfolge in der Vergangenheit gefühlt bei jedem Turnier sind sie mit dabei, sind einer der Medaillenfavoriten. Wie sieht denn euer Sommer jetzt nach der EM dann aus?
Ja, das ist eine gute Frage, denn ganz viel ist eben jetzt von der Europameisterschaft abhängig. Das bedeutet, ganz konkret können wir erst nach der Europameisterschaft planen. Sollten wir unter die Top 8 kommen, beziehungsweise unter die Top 7, wenn Polen nicht unter den Top 8 ist, haben wir uns für die European Games im Juni in Krakau qualifiziert. Wir werden unmittelbar vor den European Games noch eine Trainingsmaßnahme zusammen mit der französischen Nationalmannschaft in Frankreich haben. Das bedeutet, da werden wir auf jeden Fall noch einen Lehrgang haben und hoffen dann eben auch im Anschluss an den European Games teilnehmen zu können. Das wäre sozusagen dann nochmal das zweite Highlight jetzt in diesem Sommer. Und wo die Möglichkeit auch noch für besteht, ist, dass wir uns wie die Frauen für die World Beach Games im August auf Bali qualifizieren. Dazu müssten wir das beste noch nicht qualifizierte Team bei der Europameisterschaft werden. Bisher qualifiziert sind ausschließlich Weltmeister Kroatien, Europameister Dänemark und Griechenland, die letztes Jahr eine sehr gute Heim-Weltmeisterschaft gespielt haben. Und hinter diesen dreien müssten wir das beste Team bei der Europameisterschaft werden, was natürlich ein ambitioniertes Ziel ist. Aber natürlich auch da wollen wir das nicht aus dem Blick verlieren. Das bedeutet eben, könnte da auch noch im August Bali auf uns zukommen, was natürlich auch nochmal ein absolutes Highlight wäre, was jetzt erst Richtung nächstes Jahr geht, aber was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt für uns, ist eben auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Dort müssen wir bei der Europameisterschaft dann eben Fünfter werden, was dann für eine Quali reichen würde. Und ja, dementsprechend hat die Europameisterschaft schon die höchste Bedeutung bei uns, weil wir uns eben gleichzeitig für drei weitere Turniere qualifizieren könnten.
Ja, dann kann man euch ganz, ganz viel Erfolg wünschen, natürlich mit dabei. Du hast gerade Frank ja schon angesprochen, wir hatten es ja von Alexander Wackewitsch auch gehört, dass ja Beachhandball jetzt eine der Demonstrationssportarten sein wird bei Paris nächstes Jahr. Und natürlich dann aber auch das Ziel ist natürlich, möglichst dann auch vielleicht olympisch in den nächsten Jahren zu werden, 2028, also die nächste Möglichkeit bei Los Angeles. Wie siehst du die Chancen insgesamt und was ist, oder wie würdest du auch sagen, dass vielleicht auch der Sport vielleicht, ja, dass dem Sport helfen würde, wenn man jetzt diesen olympischen Schritt schafft, weil man natürlich auch dann ganz andere Fördermittel natürlich bekommen würde?
Also ich bin da erstmal sehr optimistisch, weil ich finde, diese Entwicklung, die der Beachhandball genommen hat, ist es einfach wert, in den Kreis der olympischen Sportarten aufgenommen zu werden. Wie am Ende die Chancen stehen, ist, glaube ich, ganz schwierig vorhersagbar, weil das eben ganz viel Sportpolitik ist, wo man jetzt als Außenstehender wahrscheinlich auch keine ganz genauen Einsichten hat. Dementsprechend ist das, glaube ich, ein bisschen Wahrsagerei, wenn man da jetzt irgendwas vermuten würde. Aber ich bin da grundsätzlich erstmal sehr optimistisch. Und ich glaube, das würde der Sportart einfach einen Riesenschub geben, weil es natürlich nochmal eine andere Wahrnehmung geben würde für diesen Sport, wenn man plötzlich bei den Olympischen Spielen auftauchen würde. Man hätte sicherlich eine andere Präsenz einfach. Es wird sich mit Sicherheit auch ein anderes Geld einfach in den Beachhandball fließen, was natürlich, das ist ja nun mal in jeder Sportart so, dass das auch von den Fördermitteln abhängig ist, die man da mit reinbringen kann, was den Sport natürlich auch nochmal riesig voranbringen würde, was sage ich mal, die Strukturen, die Organisation von Turnieren und solche Dinge angeht. Insofern bin ich mir sehr sicher, dass das einfach einen Riesenschub geben würde. Denn ich glaube, jedes kleine Kind träumt davon, vielleicht mal bei Olympia teilzunehmen, sei es mit welcher Sportart auch immer. Und wenn das eben über den Beachhandball möglich ist, zieht das sicherlich auch nochmal viele, viele Jungs und Mädels im Jugendalter mehr in den Sand, was natürlich unserer Sportart einfach riesig helfen würde, wenn wir einfach noch mehr Leute im Sommer in den Sand bekommen.
Genau, und das würde ja, wie gesagt, auch in anderen Ländern auch einfach helfen, weil, wie gesagt, da geht's einfach, man kann es einfach viel einfacher spielen, als wenn du in der Halle halt hinbauen musst. Das ist halt im Sand einfach, ja, schnell aufgebaut, ein paar Felder gespannt, schnell die zwei, irgendwie reicht ja schon zwei große Holzstäbe da einmal in den Sand zu setzen und dann kann man ja schon im Endeffekt anfangen zu spielen. Also von daher wäre es natürlich dem Sport auf jeden Fall einen ordentlichen Schub geben. Ja, Martin, wir wünschen natürlich euch ganz, ganz viel Erfolg. Drücken die Daumen, dass ihr dann vielleicht auch mal wieder auch so ähnlich erfolgreich seid wie die Frauen, denn die haben ja wirklich in den letzten 2 Jahren wirklich enorm viel abgerissen. Und wenn dann die Männer natürlich auch den nächsten Schritt machen würden, vielleicht sogar noch Medaille, das wäre natürlich, glaube ich, der große Traum von dir und ganz, ganz vielen Spielern von dir.
Definitiv, vielen Dank. Ja, die Frauen sind da in der Hinsicht aktuell unser Vorbild. Die haben da wirklich vorgelegt in den letzten Jahren. Das ist Wahnsinn, was sie da geschafft haben. Und ja, wir wollen natürlich versuchen nachzuziehen und denen es irgendwie ansatzweise gleich zu machen.
Ja, wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg auf jeden Fall in Portugal. Und ja, wenn ihr dem Handball Beachhandball folgen wollt, solltet ihr es auf jeden Fall tun. Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten über, ich glaube, Livestreams wird es auf jeden Fall die Spiele zu sehen geben. Bei ERF wird es die mit Sicherheit finden, bei YouTube oder über die entsprechenden Kanäle dort. Und ja, dann könnt ihr uns bis weiterhin natürlich auch folgen, denn wir werden natürlich auch weiterhin das Auge drauf haben auf den Beachhandball. Bei Spotify habt ihr die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben, wenig wie auch bei iTunes. Gerne aber kurz die Klick, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle an, wo findet ihr uns dort jeweils. Und dann ja, gibt es dann nächste Woche wieder hier mit einer regulären Ausgabe zum Thema Handball, natürlich auch zum spannenden Meisterschaftskampf in der Halle. Und natürlich wollen wir natürlich auch noch den Blick darauf werfen, auf den Beachhandball. Deswegen bis dann hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.